Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und treffen darf. Und dann höre ich mir so an, was diese Menschen erzählen aus ihrem Leben, privat wie beruflich, und stelle dann ein paar Fragen zurück und hoffe, dass das Ergebnis nicht nur uns beiden, dem Gast und mir, sondern auch euch da draußen gefällt. Und die Tatsache, dass dieses Format mittlerweile schon seit über 4 Jahren spektakulärerweise existiert, das ist natürlich eine Wucht und vielleicht womöglich ein Hinweis darauf, dass wir alle hier unseren Job ganz schön gut machen. So, apropos, das passt eigentlich auf eine tragische Weise ganz gut zum heutigen Thema, denn manchmal reicht es tatsächlich nicht, den eigenen Job einfach nur gut zu machen, um auch erfolgreich zu sein. Das musste Sarah Klomp nun wieder einmal feststellen, wieder einmal deswegen, weil ich glaube, sie ist mit dieser Erfahrung bei weitem nicht die einzige. Auf Steam erscheinen jedes Jahr mehrere 10.000 Spiele. Ich habe eine Statistik erst kürzlich gelesen, jetzt im Oktober dieses Jahres 2024 sind 14.000 neue Spiele, also im Januar, von Januar bis Oktober 2024 erschienen. Das sind jetzt schon mehr als im gesamten Jahr 2023, also im Vorjahr. Mit anderen Worten, die Konkurrenz, gegen die Entwicklerinnen und Entwickler antreten müssen mit ihren Spielen, die ist gigantisch. Und Sarah Klomp musste diese Erfahrung nun eben auch machen. Sie ist Mitgründerin ihres Studios Poly Pirates, 2021 ins Leben gerufen, als UG, vorher aber auch schon existiert als Studio, und hat sich gemeinsam mit einem Team den Gedanken in den Kopf gesetzt, den Vorsatz genommen, Spiele zu entwickeln, die auf irgendeine Art und Weise ungewöhnlich sind. Manchmal geht es um ungewöhnliche Eingabegeräte, manchmal um ungewöhnliche Geschichten oder auch ungewöhnliche Twists auf schon bekannte Spielmechaniken. Und all das gipfelte nun in ihrem neuesten Spielrelease, der im August diesen Jahres zur Gamescom auch parallel erschien, und zwar ein Kartenspiel-Deck-Roguelite namens Once Upon a Rogue's Tale. Das ist ein Spiel, in dem man wie bei so einem Dungeon-Crawler mit Kartenmechaniken durch Grimms Märchen prescht und besonders toll diese Geschichten nicht nur wunderschön illustriert präsentiert bekommt, sondern auch spielmechanisch wirklich gefordert wird von diesem Spiel, das ich persönlich sehr genossen habe bisher. Ich habe sowohl die Demo gespielt, als sie rauskam, wie auch nun die Vollversion. Das ist ein Spiel, das ich sehr genieße und einige andere Menschen draußen auch, die das Spiel bereits für sich entdeckt haben. Und jetzt kommen wir zur großen Krux. Es sind allerdings nicht besonders viele Menschen, die dieses Spiel bisher für sich entdeckt haben. Und das sorgte nun dafür, dass Sarah Klomp und ihr Team zumindest zu 3/4 den Stecker ihres Studios ziehen mussten. Das Studio existiert weiter, aber der Traum von der Vollzeitarbeit als Indie-Entwickler und Entwicklerin, der ist erst einmal vorbei. Das Team muss nun woanders nach Arbeit suchen und wird die Entwicklung an Once Upon a Rogue's Tale fortsetzen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Early Access-Spiel und es wird auch weiterhin betreut. Aber das Team kann eben nun nicht mehr nur noch von dieser Arbeit leben. Und das ist natürlich ein herber Rückschlag, sowieso grundsätzlich, aber auch in diesem besonderen Fall, weil es ein Herzensspiel des Teams ist und ein Herzensspiel, an dem das Team seit insgesamt 3 Jahren gearbeitet hat. Und dass das ganz schön hart trifft, das kann man sich natürlich vorstellen. Da gehört nicht sonderlich viel Empathie dazu. Dieser Schluss liegt ganz schön nahe. Wenn man dann aber diese Empathie mal mitbringt und dann Sarahs Geschichte anhört, dann finde ich, ist das ein Gespräch am Ende, das einen durchaus berühren kann, weil es berichtet von all diesen Geschichten exemplarisch, die man hier da draußen quasi in unserem Wohnzimmer als Spieler oder Spielerin vielleicht gar nicht so sehr mitbekommt, wortwörtlich. Mit anderen Worten, da draußen gibt es so viele Spiele, die auch an mir als an einem Menschen, der sich beruflich mit Spielen auseinandersetzt, einfach vorbeisausen, weil ich es nicht mitbekomme. Das ist echt ein Problem, die Auffindbarkeit von Spielen, die vielleicht nicht ganz vorne bei den ganz großen Namen mitpreschen oder die vielleicht nicht das ganz große Marketingbudget haben. Ich will gar nicht wissen, aber irgendwie ja doch schon auch, wie viele Titel an mir jetzt schon vorbeigegangen sind, ohne dass ich auch nur einen Hauch davon mitbekommen habe und die mir vielleicht super gut gefallen hätten. Und das ist natürlich ein Folgephänomen der Tatsache, dass so viele Spiele erscheinen, dass Spielentwicklung demokratisiert ist, dass im Grunde jeder Mensch mit den geringsten Anforderungen selber einen Titel zusammenschrauben kann. Darin liegt eine gewisse Schönheit, das ist toll, dass diese Kunstform so zugänglich ist, aber die Folge, wie gesagt, ist eben ein Store wie Steam, der auch teilweise selbst verschuldet, weil es da kaum Filter gibt, einfach hoffnungslos überfüllt ist. So. Und da sind wir wieder bei Sarah Klomps Geschichte. Wie gesagt, ein Indie-Studio aus Düsseldorf muss nun fast komplett die Stecker ziehen, muss sich zurückziehen von der Vollzeitentwicklung, obwohl sie ein tolles Spiel entwickelt haben, das allerdings zu wenige Menschen mitbekommen haben. Und das ist die Geschichte, die sie uns heute erzählt in allen Details. Es ist eine wendungsreiche Geschichte und, was mich besonders gefreut hat, eine Geschichte und eine Erzählung, die Sarah am Ende unseres Gesprächs, als hier schon quasi das Mikrofon ausgeschaltet war, zu dem Satz verleitete, dass sie dieses Gespräch hier mit mir tatsächlich sehr genossen hat. Und das ist was Schönes, was mich sehr geehrt hat, denn das, was sie erzählt hat, war sehr offen, es war sehr persönlich, sie war sehr ehrlich. Und dass sie trotzdem hier eine angenehme Zeit hatte, das hat mich gefreut. Da war ich sehr erleichtert und ich freue mich, dass Sarah hier von ihrer Geschichte erzählt hat, weil das uns alle, glaube ich, mal ein bisschen dafür sensibilisiert, wie hart es da draußen ist, nicht nur Spiele zu entwickeln, sondern auch damit erfolgreich zu sein. So. So viel als Vorwort, würde ich mal sagen. Das war jetzt ganz schön schweres Thema, aber so ist das, so ist das. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Feierkuchen oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz, wie es hier gute Tradition ist, beginnt unser Gespräch, das Gespräch zwischen Sarah Klomp und mir, nicht sofort mit den schweren Themen, sondern wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Wir machen uns warm, ich erzähle ein bisschen was von Duftkerzen und Streichhölzern, die nicht brennen wollen und dann nähern wir uns diesem Thema nach und nach an. So, ich wünsche euch eine richtig schöne Zeit mit diesem Gespräch. Ein großes Dankeschön nochmal an Sarah für ihr Vertrauen und dass sie mir diese Geschichte erzählt hat und möchte euch da draußen zumindest empfehlen, einen Blick auf dieses Spiel Once Upon a Rogue's Tale zu werfen, weil es wirklich auch unabhängig von dieser Geschichte drumherum ein toller Titel ist, von dem ich mir vorstellen kann, dass er Menschen da draußen gefallen könnte. So, und nun Podcast ab. Ich werde jetzt etwas machen. Ich habe schon eben gesagt, ich habe eben noch mal nach hinten gegriffen und werde das jetzt auflösen. Und zwar, jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert. Ui, ui, pass auf. Achtung, Ohrenspitzen. Moment. Nein, ach, Moment. Ich drehe vollkommen durch. Moment, lass mich noch einmal versuchen. Das ist natürlich jetzt hier ein Quatsch. Moment, das ist jetzt auch Lampenfieber. Ich fühle mich wirklich wie bei so einer Schulaufführung.
Oh nein.
In der 8. Klasse. Aber ich stehe auf der Bühne und habe wirklich lange, lange geprobt für diesen Moment und jetzt klappt es nicht. Moment, Achtung, nochmal neuer Versuch. Oh, ich habe es abgebrochen. Gut, also die Duftkerze bleibt aus. Naja, ich kann es trotzdem auflösen, ohne dass sie brennt. Ich habe vor einiger Zeit von einem lieben Hörer geschickt bekommen, eine Duftkerze mit Duftrichtung Tomato Garden und sie riecht, ich wünschte, du könntest jetzt hier deine Nase dran halten. Sie riecht wirklich wie, wenn du Tomatenpflanzen hast und an den Tomatenpflanzen riechst. Hast du es in der Nase? Weißt du, was ich meine?
Ich habe es in der Nase, aber ich verstehe nicht, wie es gehen soll als Duftkerze.
Das ist die große Frage. Die Person ist heute leider nicht da. Das wäre natürlich der Knaller, wenn ich jetzt rufen könnte. Und Jessi, die Erfinderin der Tomatenduftkerze, wir können sie fragen. Nein, leider, ich kann dir es nicht beantworten. Ich verspreche, wenn wir uns wiederhören, kenne ich die Antwort. Aber jetzt bin ich leider ratlos. Und vor allem aber auch glücklich, dass ich es wieder riechen kann. Das muss ich jetzt auch kurz plattwalzen, weil sich da auch eine Frage an dich anschließt. Ich war ja krank. Also wirklich schwer krank, eine Erkältung, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat, hat mich ans Bett gefesselt, wie so ein Renaissance-Kind in den Gemälden, wo sie immer so ganz blass da in ihren Decken und Kissen wundern rumliegen. Und ich fragte mich, während ich da so lag, was mache ich jetzt eigentlich? Weil ich konnte auch einfach viel nur liegen und nicht wirklich mich mit was beschäftigen. Und dann fragte ich mich hier auf dem Weg in unser Gespräch, was machst du eigentlich, wenn du krank bist? Jetzt nicht so krank, dass man denkt, um Gottes Willen, ich sollte vielleicht ins Krankenhaus, aber so dieses Kranksein von, ich bin zu krank, um zu arbeiten, was mache ich denn jetzt? Gibt es da so ein Go-To-Programm, dem du danach gehst?
Also erstmal langweile ich mich total. Und das finde ich auch so das Schlimmste am Kranksein. Ne? Es ist einfach so langweilig. Man denkt irgendwie, man hat jetzt wenigstens Zeit, irgendwie was anderes zu machen. Aber meistens ist dann ja auch der Kopf so, dann dröhnt der so, da ist so schwammig. Und dann kann ich auch nicht irgendwie zocken oder lesen, geht meistens leider auch nicht. Es ist total langweilig, ne? Und total doof, aber ich lass mich dann einfach nur berieseln. Ich gucke den ganzen Tag im Bett Fernsehen und kann es dann aber auch nicht mehr sehen danach.
Hast du da eine Go-To-Serie, zu der du immer wieder zurückkehrst, oder ist das je nach Situation?
Ich suche mir dann irgendwas aus, was so richtig viele Staffeln hat.
Oh! So,
ne, dass man da einfach nur einmal rein muss und dann ist man die ganze Zeit drin. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, wieder Detektiv Conan zu gucken, was ja auch so irgendwie mehr als 1000 Folgen hat. One Piece bin ich aktuell, da muss ich gar nicht mit anfangen. Aber irgendwie sowas oder dann irgend so eine Arztserie. Arztserien haben auch immer ganz viele Staffeln und ganz viele Folgen, so dass man gar nicht irgendwie immer wieder was Neues, sich mit was Neuem beschäftigen muss, sondern so voll drin ist und das am Stück einfach wegsuchten kann.
Detektiv Conan, ganz fantastisch. Ich habe das niemals außerhalb von damals RTL 2 gesehen, wenn es zufällig im Fernsehen lief, und erinnere mich bis heute, als ich das so als Kind oder auch als Teenager gesehen habe, diese Gänsehautmomente, wenn irgendwie Conan, der kleine Detektiv, dann den Fall gelöst hat und quasi rekapituliert und nacherzählt, was in jener verhängnisvollen Nacht passiert ist, und man dazu dann die Bilder sieht. Also dieses, der Moment des Aufdeckens und der Auflösung, ich fand das immer ganz, das waren immer ganz intensive Momente.
Ja, was ich nur jetzt merke, ist, dass man auch so ein bisschen, weil man das halt früher so geguckt hat, so dieses Gefühl ist noch da. Aber wenn du es dir jetzt heute mit deinem erwachsenen Kopf anschaust, ist es schon heftig teilweise. Ich meine, das ist, ich hatte jetzt nachgeguckt, 1995 oder 96 ist das in Japan gestartet. Und ich habe jetzt gerade ja neu angefangen und die ersten Folgen, die rauchen überall. Die rauchen irgendwie
wie fassungslos in der Wohnung, du klingst.
Im Restaurant, im Zug. So, und man denkt sich nur so, what, was ist denn da los?
Ja, ja. Ja, das stimmt. Das sind so Dinge, die versenden sich, wenn man es nicht richtig einordnen kann als Kind. Aber du hast vollkommen recht. Andererseits, ich denke gerade zurück an meine Kindheit. Bei allen Erwachsenen, wo ich so zu Gast war, da wurde fast überall in der Wohnung geraucht. Also das war, ne, es war omnipräsent.
Aber wie schön ist das doch heute, dass Rauchen jetzt richtig uncool geworden ist, oder?
So ist das. Apropos, Achtung, ich sehe hier eine Möglichkeit abzubiegen auf mein Notizenpapier. Oh, Entschuldigung, oh, da hat sie sich nochmal gemeldet, die Krankheit. Kein Problem, ich bin unverwüstlich. Nee, da hat sie eine Nebenstraße aufgetan, da renne ich doch jetzt direkt entlang. Und zwar, apropos schön. So, wir sind auf der Gamescom 2024. Der Moment, als ich dich kennenlernen durfte, ich glaube, das war womöglich sogar der Mittwoch, also der erste Tag, wo ich so richtig dann auf die Messe hinauslaufen konnte. Und dann bist du mir entgegengelaufen, hast Hallo gesagt und ich war ganz hin und weg. Weißt du warum? Du hast eine so unglaubliche, also obwohl wir in dieser Gamescom-Halle standen und schon am Mittwoch dröhnend laut, Aufregung bei allen Menschen, es ist viel los, man weiß auch, wenn man dort arbeitet, jetzt wie wir beide, das ist erst der Anfang so wirklich der Messe, das wird jetzt noch eine halbe Woche so weitergehen, eigentlich ist man schon so präventiv erschöpft, und trotzdem, ich war hin und weg, weil du hast eine unglaubliche Begeisterung ausgestrahlt und eine Freude, ich dachte mir, okay, also dieser Tag auf jeden Fall, der wird schon mal großartig, weil das so ansteckend war, und diese Freude, die ich da gespürt habe, war auch ganz viel im Zusammenhang zu merken, als du von deinem und eurem Spiel erzählt hast. Und bevor wir zu diesem Spiel kommen, was ihr da ausgestellt habt und all das drumherum, will ich dich mal fragen, eine ganz große Frage, aber eine, die mich sehr interessiert. Was bedeutet es eigentlich für dich, Entwicklerin zu sein, Spieleentwicklerin zu sein?
Erstmal danke. Also sagt man da danke, ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere.
Ja, was du magst. Also.
freut mich natürlich sehr. Und ja, Spiele entwickeln, etwas erschaffen, so, das ist so das Tolle daran. Etwas, was es vorher noch nicht gab, etwas, das meins ist, das sind meine Ideen, das ist so das, was ich mir überlegt habe und was ich zusammengestellt habe mit natürlich meinem Team, ne, ich bin das ja nicht alleine, aber dann auch zu sehen, wie Menschen daran Freude und Spaß haben und wie ich Leute vielleicht so ein bisschen für so ein Halbstündchen mal aus ihrer Welt rausziehen kann und ablenken kann mit dem, was ich gemacht habe. So, das ist das Schöne eigentlich daran, ja.
Bedeutet Entwicklerin für dich auch, einen, ich sag mal, Berufstraum verwirklicht zu haben, oder war das eher so ein versehentliches Reinrutschen? Ich habe nämlich in Vorbereitung auf diesen Podcast herausgefunden, also so schwer war es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber gesehen, dass du ursprünglich aus einer ganz beruflich anderen Ecke kommst, nämlich, da habe ich etwas ganz Spannendes entdeckt, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, Sachbearbeiterin im Einkauf von 2011 bis 2016. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja.
Das ist ein altes berufliches Kapitel. Kannst du uns da mal hinführen? War das in dieser Zeit schon klar für dich, ich möchte irgendwann hier weg und Entwicklerin werden, oder war das überhaupt nicht auf dem Schirm?
Ganz lustig, letztens hat jemand das noch so erwähnt und ich sag's seitdem auch so gerne, das war so Staffel 1
bei mir. Oh, sehr gut, da sind wir wieder.
Weil das passt so schön, weil das so ein Abschnitt war. Ja, keine Ahnung. Also bei mir war es eigentlich immer so, ich war immer schon gerne kreativ. Ich habe als Kind super gern gemalt und später als Jugendlich habe ich gerne Geschichten geschrieben und sowas alles. Aber ich habe mir immer gesagt, ich weiß auch gar nicht, woher das kam, aber ich habe immer gedacht, nee, ich möchte jetzt einen Job haben, wo ich Geld verdiene, und meine Hobbys möchte ich lieber nebenher machen, weil ich auch immer so gehört habe, so wenn man so ein Hobby zum Beruf macht, dann ist das nicht mehr so ein Hobby und dann wird das halt anstrengend und man macht das nicht mehr so gerne. Das war so das, was ich in meiner Jugend so von anderen mitbekommen habe und habe mir dann gesagt, so nee, du machst jetzt was Vernünftiges, ne? Du lernst jetzt irgendwie, was habe ich, Bürokauffrau habe ich jetzt Ausbildung gelernt, und dann machst du halt deinen Job und dann nach Feierabend oder am Wochenende machst du dann das, worauf du Lust hast. So, das hat auch eine Weile funktioniert, bis es dann halt irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Und das waren halt viele Faktoren wahrscheinlich, aber vor allem auch, dass den Betrieb, den ich damals hatte, das war ein sehr großer Betrieb, und bei der Metro habe ich gearbeitet. Und die hatten dann leider so ein paar Phasen, wo die gerne mal Leute entlassen haben, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen Geld sparen. Und dann mussten natürlich die, die übrig geblieben sind, die Arbeit für sehr viele machen. Davon war ich halt dann eine. Zusätzlich konnte ich damals nicht so gut Nein sagen. Das heißt, ich habe dann auch alles auf mich genommen und habe dann auch sehr, ne, das alles getan, die Arbeit. Und das tat mir überhaupt nicht gut. Und das habe ich leider nicht so richtig mitbekommen, erst als es zu spät war, als ich dann auch mit so einem Burnout dann halt wirklich sagen musste, es geht jetzt gar nichts mehr. Und das war aber gut. Also wenn man sagt, so Burnout, okay, das war natürlich alles scheiße und ganz furchtbar und so, und ich kämpfe da manchmal immer noch mit, aber es war in dem Fall gut, weil ich glaube, ich sonst nie da rausgekommen wäre. Hätte mein Körper und meine Psyche mir nicht gesagt, hör mal, das geht nicht mehr, stopp, so wirklich die Reißleine gezogen, hätte ich das wahrscheinlich mein Leben lang gemacht und wäre irgendwie aber auch nicht glücklich gewesen. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, war das dann ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich möchte jetzt doch nochmal was ändern, das ist es nicht. Und ja, dann habe ich mich zurückbesinnt, okay, was habe ich denn früher als Kind denn auch machen wollen, wenn so Kinder sagen, okay, was wollen sie denn gerne werden? So, die meisten wollten irgendwie Tierpfleger oder so in meinem Umfeld werden, das war damals sehr, sehr, sehr cool. Aber ich habe gesagt, ich möchte Spiele entwickeln, tatsächlich so als 3-, 4-, 5-jähriges Kind.
Wow! Ja. Kannst du dich noch zurückerinnern, was das für Spiele waren, die da offenbar so prägend waren, dass du dir schon in dem Alter gedacht hast, so, ich möchte auf jeden Fall das auch mal machen?
Ich habe mit 3 Jahren meinen ersten Gameboy bekommen damals. Ja. Da gibt's noch Bilder, wie ich da so als kleines Kind mit diesem fetten, großen, grauen Gameboy sitze und habe dann Tetris gespielt. Und was mich am meisten eigentlich geprägt hat in meiner Kindheit, waren die Pokémon-Spiele. Tatsächlich. Die habe ich geliebt wie sonst was und einfach... Die haben dich halt so richtig aus deinem Leben rausgeholt und du bist halt, ne, in eine andere Person geschlüpft und hast dann deine Abenteuer erlebt. Du hast Pokémon gesammelt, du hast gekämpft. Das war einfach für mich so toll, in dieser Welt dann zu sein. Und ja, ich habe mich auch so ein bisschen als Kind da reingeflüchtet und so. Das kennen wahrscheinlich auch einige. Aber das fand ich so faszinierend. Und ich denke so, in dem Alter habe ich das gar nicht so begriffen, aber wenn ich jetzt so darauf zurückschaue, ne? Und das war es dann halt irgendwie so, dass ich gesagt habe, boah, ich will auch sowas machen. Und gleichzeitig muss ich aber auch gestehen, kommt dazu natürlich auch, es ist ja auch total cool, Spieleentwicklerin zu sein. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich Leute kennenlerne und denen sage, was ich mache, immer
gewonnen,
noch.
Gewonnen, direkt das, gewonnen, ja.
Ja. Obwohl das mittlerweile gar nicht mehr so untypisch ist. Aber ja. Ist das, und dann als Frau dann noch, und was machst du denn dann? Machst du, zeichnest du? Nee, ich programmiere.
Zeichnest du dann? Oh Mann, ey.
Also ja. Das... muss ich ja gestehen, genieße ich schon auch so ein bisschen. Das ist
Ja,
halt
klar.
Ein cooler Job, ne?
Ja.
So.
Frage zu Pokémon. Also wenn du diesen grauen Ziegelstein-Gameboy benutzt hast, nehme ich an, war es auch die erste Pokémon-Generation, die du da gespielt hast, mit der du eingestiegen bist. So, wichtige Frage, Starter-Pokémon. Was hast du denn damals als Kind genommen? Also das weißt du natürlich noch.
Ja, das weiß ich natürlich noch. Es war ein bisschen leichter, weil ich hatte die gelbe Edition.
Oh.
Da habe ich natürlich Pikachu genommen, aber
ja.
Dann habe ich nachher noch die rote Edition gespielt und ich habe immer die Feuer-Pokémon, also Glumanda.
Ach was. Kannst du das begründen?
Ja, ich liebe Drachen. Also ich finde Drachen mega cool und dann, ja, war das eigentlich total leicht.
Das ist natürlich, ich finde das immer noch nach wie vor interessant, wie man da als Kind, das ja da nicht wirklich eine Ahnung von hatte, was das dann auch bedeutet für den Verlauf des Spiels, so eine reine Gefühlsentscheidung macht. Ich habe mich für Shiggy entschieden damals in der blauen Edition, das Wasser-Pokémon, und ich kann bis heute nicht so richtig erklären mir warum. Also ich glaube, blau, wahrscheinlich Lieblingsfarbe schon damals gewesen, und dann war die auch süß. Vermute ich.
Ich glaube, das ist voll nach Appeal, oder? Also
ja.
Du guckst als Kind, ne, wie du schon sagtest, so Statuswerte und so, ist egal. Sieht cool aus. So als Kind ist doch immer so, was sieht cool aus? Und Turtok oder halt Shiggy sieht ja auch richtig cool aus. Von daher.
Begleitet dich Pokémon eigentlich bis heute noch so als Spiel, als roter Faden? Weil das Franchise wird es ja eigentlich hergeben. Ne? Es gibt ja ständig neue Spiele als so eine Konstante.
Also eine Zeit lang schon. Aber mittlerweile komme ich da gar nicht mehr so rein. Ich glaube, da bin ich dann auch so nostalgisch. Also ich mag halt das, womit ich aufgewachsen bin. Also Lieblingsedition ist auch Silber mit Lugia.
Ja,
ich
ja,
liebe
das
Lugia.
Ist sehr gut. Ja.
Und Despotar ist übrigens mein absolutes Lieblings-Pokémon, was die
Moment,
Menschen
welches? Irgendwie. Wie heißt das?
Despotar.
Moment, das muss ich mal kurz googeln. Das habe ich nämlich nicht vor Augen. Despotar?
Genau, da fragt man sich auch so, hä, warum ist das Lieblings-Pokémon? Kann ich dir auch gar nicht sagen, aber ich...
Oh, wow. Also ohne dir nahe treten zu wollen, ich finde, Despotar ist eines der unscheinbarsten Tierlein, das man sich vorstellen kann. Das ist im Grunde ein Dino. Ein grüner Dino, ach, da sind wir wieder bei den Drachen wahrscheinlich. Vielleicht ist es deswegen, ja.
Ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber irgendwie, ja. Genau, aber die neuesten Editionen, da komme ich tatsächlich nicht so rein. Es gab mal so eine... Das war im alten Japan spielte das, ich weiß gerade gar nicht, wie das hieß. Das war noch okay. Das war mal wieder was anderes, aber so packt mich leider nicht mehr,
ja,
muss ich gestehen. Also da würde ich nach wie vor es immer vorziehen, einfach die alten Teile nochmal zu spielen.
Ja, das teile ich leider. Nochmal zurück an diesen Punkt mit Pokémon und deiner Erkenntnis als Kind schon. Hier, das finde ich toll, das könnte ich mir vorstellen, später mal zu machen. Hier waren bei OkCool trifft auch immer mal wieder Leute zu Gast, die auch ganz früh ihre Begeisterung für Spiele entdeckt haben. Und einige von ihnen haben mir dann erzählt, haben dann auch angefangen mal so... Ja, wie soll man es nennen? Im Grunde Spiele zu designen, also sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, also ich denke mir jetzt ein Kartenspiel aus oder okay, ich versuche mal irgendwo irgendwas rein zu programmieren. Gab es das bei dir auch oder blieb das erstmal nur der Wunsch?
Oh, ich erinnere mich an was. Ja, da gab es schon was. Also fing tatsächlich an, früher einfach so Karten zu machen, einfach... Ja, dann zu basteln vor allem. Ne? Man hat ja da, also ich weiß nicht, wir sind ja wahrscheinlich in einer ähnlichen Generation. Es gab noch keine PCs, wo man jetzt coole Sachen dann machen konnte, sondern ne? Wir haben das alles mit Hand und Papier gebastelt. Aber als ich dann, ich glaube mit 14 meinen ersten eigenen PC oder mit 16 irgendwie so hatte, dann habe ich den RPG-Maker entdeckt. Und ich glaube, das ist auch so dieser Punkt, wo viele dann am Anfang mit starten. Und da habe ich wirklich mir auch richtig Mühe gegeben, so mit Story und mit allem. Da habe ich das erste Mal überhaupt so richtig verstanden, was so Spieleprogrammierung ausmacht, wenn man das dann eingeben konnte, okay, ich musste erst mit dieser Person sprechen, dann konnte ich das so einstellen, dass sich dann irgendwo anders etwas auftut und dann irgendwelche Schleifen abfragen. Und ich fand das so spannend. Ich fand das so gut. Und da bin ich sogar so weit gegangen, dass ich das, obwohl das Programm gar nicht so hergegeben hat, habe ich es irgendwie hingekriegt, dass die Dialoge vertont wurden.
Was?
Dann sind alle meine Klassenkameraden zu mir nach Hause eingeladen, dass die das einsprechen sollten. Und dann habe ich irgendwie dann doch so eingestellt, dass dann so ein Audio-File abspielen sollte während dem Dialog. Und dann hatte ich eine Dialogvertonung.
Na, ich drehe durch. Und sag mal, also gibt's das Spiel irgendwo? Hat es das hinausgeschafft in die Welt? Ah, das wäre natürlich jetzt ein Knaller. Und schlummert das bei dir noch irgendwo auf einer Festplatte?
Das müsste ich mal nachschauen, das weiß ich gerade gar nicht.
Abgefahren?
Also wie gesagt, wir reden hier von vor 20 Jahren.
Ja, ne? Klar, deswegen. Also. Ist ja umso krasser.
Ja, müsste ich wirklich mal nachgucken. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber nicht, leider.
Und weißt du noch, also was das für eine Art Spiel war, also was für eine Geschichte da zum Beispiel erzählt wurde? Hast du da dich inspirieren lassen von, weiß ich nicht, der Liebe zu den Drachen? Oder geht's da um was Realweltliches? Weißt du das noch?
Ich weiß, dass es bei mir immer viel um Drama ging. Ich weiß, dass der Hauptcharakter sich irgendwann in einen Vampir verwandelt hat und böse wurde oder so. Aber oh,
es schreit nach Teenager-Spiel, das ist ja fantastisch. Ja.
Aber ich weiß wirklich kaum noch was. Wie gesagt, das ist 20 Jahre her.
Ja, aber abgefahren, krass, okay. Also auch, ich finde es auch ganz beeindruckend, wie viel Energie dahinter war, dass du dann sogar die Leute da eingeladen hast, die dann da eingesprochen haben. Wie ging es denn dann weiter? Weil das würde ich ja vom Zuhören alleine als den persönlichen Erfolg verbuchen. Also hinzubekommen, da so ein Spiel zumindest in weiten Ansätzen zu entwickeln, sogar vertonen zu lassen, das beflügelt doch, oder? Sowas lässt man doch dann nicht mehr los.
Ja, doch, habe ich schon. Tatsächlich kam dann irgendwas anderes Cooles, Spannendes. Also das zieht sich bei mir aber auch so durchs Leben. Ich kann nicht irgendwie eine Sache Ewigkeiten machen.
Ja.
So, es kommt dann wieder was Neues, was mich dann total interessiert. Dann habe ich, glaube ich, ja, ich habe dann AMVs geschnitten, also Anime-Musikvideos.
Nein, das ist ja abgefahren, wirklich.
Also ich brauchte irgendwie immer was Neues und das ist leider auch immer so ein bisschen das Problem. Ich bin halt in nichts so wirklich richtig gut. So, weil ich alles so ein bisschen anteste, aber nie irgendwie die Motivation oder so habe, das dann Ewigkeiten so richtig zu machen. Ich will immer wieder neue Sachen lernen.
Was ist denn das Neueste jetzt hier im aktuellen Leben, was du gelernt hast, beziehungsweise für dich neu entdeckt hast?
Ich mache jetzt Sticker selber.
Ach, na klar. Okay, Moment, wie stelle ich mir das vor? Also wie?
Ich habe mir so eine Maschine gekauft, die halt schneiden kann und dann drucke ich die aus auf Stickerpapier und pack das dann in diese Maschine und die schneidet mir die sozusagen aus. So auch, dass man die vielleicht so von einem, also abziehen kann, dass das gar nicht so komplett ausgeschnittene sind. Das finde ich auch immer schön, so Sticker-Sheets. Ja, und jetzt mache ich halt Sticker.
Wie bist du denn darauf gekommen? Sag nicht, du hast Sticky Business gespielt. Ein fantastisches Spiel übrigens.
Fantastisches Spiel. Ja, und ich habe irgendwelche TikTok-Videos gesehen, wo Leute das gezeigt haben, dass sie Sticker selber machen. Und dann dachte ich, jetzt will ich auch. Das ist ganz schlimm bei mir.
Jetzt muss ich doch mal fragen, welcher Jahrgang bist du?
89 bin ich.
Ich dreh durch. Also ich bin auch 89 und ich hatte gehofft, dass du sagst, du bist jünger als ich, weil ich komme einfach nicht in diese TikTok-Welt hinein und hatte gehofft, es ist einfach wegen des Alters, aber du bist jetzt der Gegenbeweis. Ich sitze vor TikTok und habe da vor einiger Zeit mal versucht, ein TikTok aufzunehmen. Mein Gott, ich klinge wie ein 50-Jähriger. Naja, und dann habe ich versehentlich, weil ich es nicht hinbekommen habe, einem 12-Jährigen auf seinen Fragensticker geantwortet mit einem Video. Nein. Und der hat lieber 12-Jähriger, aber auch sowas Doofes gefragt, wie, was würdest du von 500 Millionen Dollar kaufen? Irgendwie so. Und ich wollte ein eigenes Video machen und bin aber auf diesen Sticker drauf gekommen und habe dann ihm mein Video geschickt, getaggt als Antwort auf seinen Sticker. Und er hat es nicht mal geliked und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also, dass er das schlecht fand oder dass ich es nicht hinbekommen habe. So. Und wenn du jetzt, und ich werde es um Gottes Willen nicht verraten, wie der heißt, aber wenn du jetzt auf mein Profil stolpern würdest, ne, vielleicht wird dir irgendwann der Gott des Algorithmus dir ein Video von mir zuschieben, dann ist da auch nur Quatsch. Ich habe zum Beispiel so einen Ranking-Videos von Automarken gemacht und ich kenne mich mit Autos gar nicht aus. Und ich dachte, wow, ich find's richtig lustig. Wenig Reaktion gab es darauf. Also wenig Reaktion. Ich komme da einfach nicht rein. Ich bin bei den Instagram-Reels, also bekomme dann den Inhalt von TikTok mit 8-wöchiger Verspätung gut durchgehangen. Und das ist auch fein für mich.
Ich fühle das aber so sehr.
Ja?
Also ich muss auch sagen, ich würde nie freiwillig, irgendwie hätte ich mit TikTok angefangen. Es war halt wegen dem Job, weil uns halt geraten wurde, TikTok als Marketingplattform zu nutzen. Und dann muss man sich halt damit beschäftigen. Aber auch jedem, mit dem ich darüber rede, sage ich auch, ich fühle mich auch zu alt dafür. Also ich fühle das wirklich. Ich versuche dann Dinge zu machen. Wir hatten damals einen ganz tollen Marketing-Praktikanten. Der hat das so gestartet, der hat das alles eingerichtet und der hat dann irgendwelche coolen Memes rausgesucht. Und ich habe dann, als er leider dann irgendwann weg war, dann versucht, da halt einfach mit weiterzumachen, so wie er das gemacht hat. Ich glaube, ohne diesen Start hätte ich das auch nie hingekriegt.
Sehr gut, sehr schön. Ja, da sind wir wieder back on track, dank dir. Die Sache mit dem Job. Es gibt diese wahnsinnig spannende, wie nennt man es denn?
Ja, ich sage immer mal Phase, das kannst du gleich selber auffüllen, und zwar zwischen dem einmal dem Ende des Jobs als Sachbearbeiterin im Einkauf und dann der Gründung des eigenen Studios. Und zwar reden wir hier von einer Phase zwischen 2016 und 2021. Was passierte in dieser Zeit? Also ist das dann auch diese Zeit, wo du gesagt hast, so, jetzt ab geht's, ne? Unzufrieden aus vielen Gründen mit der Welt der Sachbearbeiterin im Einkauf, ab geht's in die Spielebranche. Wie hast du das gemacht?
Du hast dich ja echt gut vorbereitet, sag mal hier.
Sag mal, warum klingst du denn so überrascht hier als ehrlich?
Nee, finde ich super. Hier also los? Ich wüsste die Zahlen jetzt nicht auswendig.
Ja, ich aber. Ab hier alles vor mir. Ja.
Sollte nicht überraschend klingen.
Ja, sehr gut.
Ich habe tatsächlich, nee, ich komme halt aus so einer Situation, wo ich sage, mir ist Sicherheit halt immer noch wichtig. Mhm. Und damals war schon klar, dass die Spielebranche jetzt nicht irgendwie total sicher ist. Und deswegen war ich mir noch gar nicht so 100% sicher, ob ich wirklich Spiele entwickeln möchte. Ich wusste halt nur, ich möchte aus dem raus, was ich da gemacht habe. Und Spiele waren halt immer schon mein Traum. Aber wie könnte man das denn jetzt gut verpacken, dass da trotzdem so ein bisschen Sicherheit mit reingeht? Und deswegen habe ich studiert. Ich habe Medientechnik studiert. Mhm. Auch vor allem wirklich mit dem Ziel, in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern und mal zu gucken, okay, was liegt mir denn dann wirklich am Ende?
Da muss ich ganz kurz reinfragen, weil das ist so ein Studiengang, der ist nicht so selbsterklärend wie Archäologie oder irgendwas anderes, Jura. Was ist denn Medientechnik?
Also man sagt immer gerne irgendwas mit Medien. Und das ist es halt auch. Also man macht da sehr viele verschiedene Dinge. Ne? Man wird halt auf die Medienbranche vorbereitet und kann dann selber so seine Spezialisierung wählen. Also zum Beispiel kann man da Kameratechnik machen. Also wie man hinter der Kamera steht und mit einer Kamera arbeitet bei so großen Firmen. Man könnte Tonstudiotechnik da sich spezialisieren. Oder auch solche ekligen Sachen wie Elektrotechnik oder sowas. Oder halt auch Games. Also da, es gab gar nicht so viel in Richtung Games. Wir hatten ein, zwei Kurse, die so ein bisschen die Programmierung uns beigebracht haben. Und ich glaube, einen Unity-Kurs hatten wir und dann so ein bisschen Richtung 3D. Da musste man schon selber proaktiv dann auf die Professoren zugehen und sagen, hier, ich möchte das in der Richtung machen. Ich möchte jetzt irgendwie ein cooles Game-Projekt machen. Und da lief es dann irgendwie doch auch drauf hinaus. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sowas wie Kameratechnik oder so auch total cool wäre, im Film und Fernsehen zu arbeiten. Aber als ich es dann wirklich dort vor Ort mal ausprobiert habe, hat es mich dann doch gar nicht mehr so gepackt, muss ich gestehen. Mhm. Aber die ganzen Games-Sachen haben mich gepackt. Wir haben dann auch in einem Semester, ich glaube im vierten oder fünften, also noch schon relativ spät, ein Spiel dann auch selber gemacht. Wir haben uns mit ein paar Leuten zusammengesucht und haben dann einen Prof davon überzeugt, wir wollen jetzt ein Game machen und sind da auch voll, so wie man sich das vorstellt, so mit Ideen und riesengroß und das wollen wir alles erreichen in einem halben Jahr. Und wir hatten zum Glück einen sehr guten Prof, der dann gesagt hat, ja, wartet mal, wir machen jetzt, ne, wir gucken jetzt erstmal die und die Features nehmen wir rein, macht das mal eher klein und so, und am Ende ist so eine kleine süße Demo daraus geworden. Viel mehr hätten wir auch gar nicht geschafft in der Zeit. Mhm. Aber das hat uns schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet, wie es dann später auch sein wird, dass man wirklich gucken muss, wenige Features, die ausarbeiten und dann erstmal gucken.
Mhm. In welchem Jahr sind wir da, als diese Demo entstand?
Ich glaube so 2018.
Ah ja.
Oder?
Also ich weiß es nicht.
Ja. Also, ja, doch, vermisst, aber ungefähr. Moment,
gut vorbereitet, aber das steht hier nicht in meinem Notizzettelchen.
Ich glaube, so 3,5 Jahre mache ich das jetzt. Und ich meine, wir waren sogar mit diesem Projekt auf der Dokumi damals in der Indianina-Booth und haben da so einen kleinen Stand bekommen. Also müsste so 18, 19 gewesen sein, ja.
Was für ein Spiel?
Da haben wir auch so das erste Mal so mitbekommen, wie ist das denn auf so einer Messe auszuspielen? Ja. Und dann kommen Leute und spielen das und voll toll.
Was für ein Spiel war das denn so grob beschrieben?
Genau, das haben wir Amatas genannt, weil das, ich glaube auf Hebräisch oder so, Crafting heißt. Wir wollten direkt sowas machen, was es noch nicht gibt. Und zwar haben wir gedacht, wir wollen ein Spiel machen, wo du außerhalb der Kämpfe Materialien sammeln musst. Aber da gar nichts draus machen kannst, also so Stockstein kannst du gar nicht zu einem Schwert oder so machen, sondern du konntest das nur innerhalb der Kämpfe machen. Und du hattest innerhalb dieses Kampfes hattest du so eine Art Zauberwürfel und da konntest du halt verschiedene Materialien einstellen und dir dann halt deine Waffe während des Kampfes daraus craften. Und während des Kampfes lief aber auch so ein bisschen die Zeit ab. Also man musste halt wirklich gucken, ne, wie viel Zeit setze ich da jetzt rein, um dann halt mein großes Feuerschwert zu machen oder lieber doch erstmal nur einen kleinen Dolch, weil der Gegner ja auch angreift. Und darauf hatten wir so Lust, so irgendwie so eine strategische Ebene in den Kampf reinzubringen.
Mhm. Was bei dieser Arbeit an dieser Demo hat dir am meisten gefallen? Also dieses Zusammensitzen mit anderen und kreativ zu arbeiten oder dieser Moment, wenn man auf der Messe steht und Leute kommen dazu und gucken sich das an oder diese Ideen überhaupt aufs Papier zu bringen, was war's?
Auch wieder das Zusammenbringen. Also ja. Von den Leuten, die dann die 3D-Modelle gemacht haben, zu den Leuten, die ja die Programmierung gemacht hat. Und ich habe das dann in Unity zusammengebaut. Und dieser Moment, wo dann das erste Mal irgendwie so man sich bewegen konnte, spielen konnte, man hatte dann seinen Charakter da drin. Und für alle war das so was Magisches. Mhm. So. Wo plötzlich dann alles so funktioniert hat. Es sind nicht mehr so graue Blöcke, wie das halt von den Programmierern kommt. Und es sind auch nicht nur stille Figuren, die sich nicht bewegen können, was halt dann von den Artists kommt, sondern es wird halt zusammengeführt. Und die Musik kommt dann auch da zusammen. Und da kommt halt so ein Spiel raus. Und das ist halt nach wie vor mein liebster Moment eigentlich.
Habt ihr mit der Demo jemals nochmal irgendwas gemacht, was über die Demo hinausging? Also wurde daraus dann ein noch größerer Prototyp oder war das wirklich dann ein Ding fürs Studium und damit war es dann auch abgeschlossen?
Es war ein Ding fürs Studium, ja. Aber es war immer so, tatsächlich habe ich damals auch mit zweien aus diesem Team gegründet und wir hatten es immer noch so im Hinterkopf, so diese Hoffnung, so irgendwann vielleicht sagen wir und jetzt bringen wir das mal raus.
Aber das ist nicht 2021, ne? Das ist davor irgendwann. Also wir reden nicht von deinem jetzigen Studio.
Doch, das ist Polypirates. Genau, Polypirates haben wir ja erst als GbR gegründet, weil das so ein bisschen leichter ist dann am Anfang. Aber als es dann darum ging, dass wir auch wirklich Spiele auf Steam veröffentlichen wollen, haben wir es dann als UG nochmal gegründet, damit wir da auch finanziell abgesicherter sind. Spannend. Genau, nee, ist dasselbe Studio.
Spannend. Aber ihr seid dann einen anderen Weg gegangen, ne? Also jetzt haben wir dieses Studio und ihr habt überlegt, diese Demo weiter zu bearbeiten, aber ihr habt euch, glaube ich, wirklich für einen anderen Weg dann entschieden, ne? Was euer erstes Spiel anging.
Genau, das lag so ein bisschen auch daran, dass wir am Anfang natürlich erstmal gucken mussten, okay, wie finanzieren wir uns? Und da gab es dieses Gründerstipendium bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und die haben gesagt, okay, ne, sie würden bis zu 3 Gründer finanzieren für ein Jahr, wenn man eine coole, innovative Idee hat. Und daraus ist dann Snack Hunter entstanden. Snack Hunter, unser erstes Spiel. Man spielt es am PC, aber auch mit dem Handy als Controller. Multiplayer, Hide-and-Seek, Partyspiel. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, alles so Dinge, die man nicht als erstes Spiel machen sollte. Aber das ist damals so unsere Idee gewesen, weil innovativ, wir wollten eigentlich schon damals so ein bisschen andere Spiele machen, aber das passte dann alles noch nicht so zusammen und haben uns dann darauf geeinigt, haben auch gesagt, wir wollen da jetzt ein Jahr dran entwickeln, wir wollen dabei auch diesen Entwicklungsprozess komplett einmal durchkriegen, wie ist das, ne, vom Prototypen bis hin zu auf Steam rausbringen, was müssen wir da alles für können. Es war halt mehr so noch ein Testprojekt mit der Hoffnung, wäre natürlich cool, wenn es dann auch irgendwie was größer wird. Genau, das war so unser erstes Spiel. Und es war ganz schön hart, weil, wie gesagt, es war ein Multiplayer. Mhm. Das ist schon mal als erstes Spiel etwas anstrengend. Und dann halt diese Idee, dass auf dem Handy, das Handy als Controller, das war ein cooles Konzept, weil man konnte halt sehr viel vom Handy nehmen, so das Gyroskop, dass je nachdem, wie du das Handy hältst, dass das dann übertragen wird ins Spiel oder dass du das Handy schütteln kannst. Ich glaube, über den Bildschirm wischen haben wir noch drin, reinpusten. Also all diese ganzen Funktionen, die ein normaler Controller nicht hergibt. Aber es heißt halt auch, dass beim Testen wir das ständig immer aufs Handy ziehen mussten und dann zusammen noch ausprobieren. Und das hat einfach immer sehr, sehr lange gedauert.
Du hast auch noch was Spannendes gesagt, bevor es dann richtig mit Snack Hunter losging, dass ihr schon immer vorhattet und Lust drauf hattet, Spiele zu machen, die ein bisschen ungewöhnlicher sind und auch was Neues ausprobieren, aber da noch nicht alles so richtig zusammenkam, meintest du. Was genau meinst du damit?
Ja, wir hatten noch nicht so wirklich, wussten wir noch nicht so wirklich, wie wir es machen, eben aufgrund dieser finanziellen Situation. Mm. Weil halt dieses Gründerstipendium sich so angeboten hatte, aber da konnten wir jetzt nicht hingehen und sagen, ja, wir wollen einfach eine Spielefirma gründen und gut ist. Und ich glaube, denen wäre es nicht innovativ genug gewesen, wenn wir jetzt irgendwie gesagt hätten, ja, wir wollen ein Kartenspiel machen, wo der Kampf so ein bisschen anders funktioniert oder so. Das wäre nicht innovativ genug gewesen. Die wollten halt wirklich schon die Technik da drin und daher kam es dann halt dazu, dass wir mit diesem Handy als Controller, unser Smart Controller, den, so haben wir den genannt, das so dann dargestellt haben. Aber und wir hatten auch Lust da drauf, ne? So war es nicht. Es war jetzt nicht irgendwie, dass wir das machen mussten und eigentlich was ganz anderes machen wollten. Es hat schon Spaß gemacht, aber während der Entwicklung haben wir halt auch gemerkt, okay, das ist einfach nicht so unsere Art von Spiel. So wollen lieber doch Richtung Singleplayer und Kartenspiele. Das war von vornherein eigentlich immer so das Ziel am Ende.
Ich finde das ganz, ganz schön, irgendwie gerade zu hören, nur so am Rande, die Sache mit den Kartenspielen, weil du ja vorhin erzähltest, dass das mit zu den ersten als Kind schon Experimenten gehörte, wie du dich der Spielentwicklung angenähert hast, diese Karten zu entwerfen. Das ist ganz schön eigentlich.
Ja, vor allem spannend, weil mir das jetzt auch erst kommt in unserem Gespräch.
Ach, sehr gut, ja.
So sehr bewusst, schön. Aber der Kreis schließt sich.
Ja, das ist wirklich richtig schön. Und ist es auch tatsächlich, apropos schön, dann das nächste Spiel, von dem wir sprechen, dieses Once Upon a Rogue's Tale?
Dazwischen kam dann tatsächlich noch Kind Nature.
Ah.
Das ist auch so ein bisschen mein
ja.
Baby. da war es halt das erste Mal, da kam so ein bisschen von unserem Studentenprojekt auch raus, dass wir da während des Kampfes irgendwas Cooles, Neues einbringen wollten. Und zwar hast du da einen Begleiter, deinen Runner, das sind Tiere meistens, wobei nein, es waren eigentlich immer Tiere. Und die haben dir während deines Kampfes bessere Karten gebracht. Das heißt, du hattest diese Deckbuilding-Komponente, die du normalerweise so hast, so nach dem Kampf kannst du dir halt eine neue Karte aussuchen oder so, hast du während des Kampfes gehabt und musstest da halt auch wieder auf einer strategischen Ebene überlegen, okay, will ich jetzt eher meine Zeit und meine Karten nutzen, um bessere zu kriegen, oder reicht mir mein Basisdeck und ich will den Kampf schnell beenden. Das war damals kein Nature, plus es war ein Setting, Postapokalypse, eher so ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster. Tatsächlich alles eher so meins. leider war da der Punkt, das ist halt ein sehr großes Projekt. Wir hatten auch ein paar Förderungen dafür bekommen, was wirklich toll war. Deswegen gibt es jetzt halt eine Demo, wo man wirklich diesen ganzen Game Loop und alles, was wir uns überlegt haben, ausprobieren kann. Aber als nächsten Step, die Produktion kostet einfach sehr viel Geld, weil auch sehr viel da jetzt noch rein muss, auch weil es auch 3D ist und alles. Und das hat einfach nie funktioniert. Wir hatten dann versucht, Investoren, Publisher zu bekommen. Kann an vielen Dingen gelegen haben, ne? Wir sind natürlich auch neu im Markt, sonst kennt uns noch keiner. Wir sind jetzt auch noch nicht so Experten im Pitchen oder so, aber gleichzeitig ist der Markt halt im Moment auch schwierig, dass wenige investieren. Und deswegen sitzt es leider immer noch auf Steam als spielbare Demo und ich bin auch immer noch überzeugt davon, dass es sehr cool ist, so wie es jetzt ist. Aber es hatte sich bisher leider nie der Punkt ergeben, wo wir jetzt sagen konnten, okay, wir haben jetzt genug Geld zusammen, um dann halt die Produktion zu beginnen von diesem Spiel.
Deswegen dachte ich nämlich auch, dass das quasi erst ein kommendes Spiel sei, weil in der Vorbereitung habe ich gesehen, man kann die Demo spielen, man kann es wishlisten, aber es ist noch nicht erschienen und deswegen. Aber jetzt verstehe ich.
Es war tatsächlich eigentlich das zweite Spiel und aufgrund der Situation, dass wir halt keine Finanzierung dafür bekommen haben, haben wir nochmal gesagt, okay, dann versuchen wir es nochmal mit einer kleineren Förderung ein Spiel dazwischen schieben. Sollte auch ein kleines, kompaktes Spiel werden, das uns einfach noch ein bisschen mehr Learnings gibt und uns noch besser auf dem Markt positioniert. Und daraus ist dann Once Upon a Rogue's Tale geworden, was leider nicht klein geblieben ist, sondern sehr groß geworden ist.
Ja, und sehr schön übrigens. Ich hatte hier im Podcast ja vor einiger Zeit auch schon mal davon berichtet in der Empfehlungsfolge, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Mir gefiel das so gut. Und ich erinnere mich, wir sprachen ja auf der Gamescom drüber, dass die Inspiration zu dem Spiel, und jetzt korrigiere mich unbedingt, wenn ich das falsch wiedergebe, kam von Illustrationen einer Freundin. Ich glaube, war das sogar für eine Bachelorarbeit? Also es gab zuerst die Bilder und quasi das die Artworks und dann entstand das Spiel drumherum.
Genau, so war das auch. Das war eine Bachelorarbeit von einer guten Freundin, von meinem Mitgründer. Und sie halt, ne, ist halt Illustratorin, wollte aber auch immer schon mal in den Games-Bereich reingucken. Gleichzeitig hatte Yannick, also mein Mitgründer, auch diese Idee mit diesen Würfeln und Karten gemeinsam. Und so fügte sich das halt zusammen und passte dann plötzlich auch. Und dann haben wir versucht, nochmal zu sagen, okay, wir versuchen jetzt noch eine Prototypenförderung dafür zu bekommen. NRW hat gesagt, ja, finden wir gut. Und so ist es halt entstanden.
Was war es denn, wenn du dich noch erinnern kannst, dass du dir gedacht hast oder auch ihr als Team euch gedacht habt, okay, da steckt Potenzial drin. Das könnte was werden. Das wird zumindest Spaß machen, dass man es entwickelt.
Wir haben uns sehr früh bei der Entwicklung getroffen und haben einen Papierprototypen gemacht. Wir haben uns wirklich dann irgendwie zu sechs, so, da gibt's auch noch irgendwelche Aufnahmen, muss ich nochmal raussuchen, an den Tisch gesetzt und die Zeichnerin war auch dabei, die hat dann so ein paar Skizzen gemacht für Karten, dann hatten wir da noch Würfel beklebt, schon mal mit den Klassen-Icons und hatten dann noch so ein paar Plättchen da gehabt und haben das alles einfach mal auf Papier, die Idee, die wir hatten, hingesetzt und haben es einfach mal versucht zu spielen. Und das war cool. Da weiß ich noch, da haben wir dann so das erste Mal irgendwie diese Mechanik überlegt. Wir haben ja dann Hans und die Bohnenranke als Charakter und wie man das machen kann, dass man Bohnen pflanzt und daraus werden Ranken und damit kann man angreifen und so. Und das hat echt Spaß gemacht. Und das war, glaube ich, so der erste Punkt, wo wir gedacht haben, hey, das könnte wirklich hier was Cooles sein. Plus halt diese zauberhaft süßen Märchencharaktere noch dabei. Ja.
Also wirklich, ich habe das so gerne gespielt, auch allein nochmal wegen der Illustration. Also das Spielprinzip ohnehin ist eines, das mir auch gefällt, eben ne, das Kartenspiel. Aber diese Bilder und wie das alles gerahmt ist und inszeniert ist, das ist so ein Spiel, das gibt einem einfach so ein schönes Gefühl. Und gleichzeitig, ich glaube, darüber sprachen wir auch, als wir nach der Gamescom uns in dieser Sonderfolge hier bei Okay Cool trifft zusammengesetzt haben. Dass es manchmal so, also Momente hat, in denen ich davor saß und so auf so eine angenehme Art und Weise irritiert war. Und zwar meine ich, dass man manchmal ja auch gegen Menschen und Tiere kämpft, die sehr süß aussehen. Da saß ich manchmal davor und dachte mir, okay, das ist auf so eine Weise so subversiv, das macht was mit mir. Ich finde das alles sehr charmant. Das Ding ist jetzt, und das ist auch ja Thema unseres Gesprächs heute, dass nicht so viele Leute in den Genuss dieses Spiels bisher gekommen sind. Und das ist etwas, was du mir selbst auf der Gamescom auch schon direkt zu Beginn erzählt hattest, als wir uns kennengelernt haben und du mir so ein bisschen von dem Spiel auch berichtet hast, dass ihr auch zu dem Zeitpunkt der Gamescom schon so ein bisschen damit gekämpft habt, um diese Aufmerksamkeit überhaupt Menschen von diesem Spiel zu berichten, also sie erstmal überhaupt vor dem Bildschirm zu bekommen. Ich frage jetzt erstmal, bevor ich danach nach den Gründen dafür frage, wie ist denn jetzt aktuell die Lage? Also das Spiel ist ja jetzt schon, jetzt habe ich es natürlich jetzt nicht ganz genau vor mir im Moment, das Spiel ist erschienen im August, 20. August, als Early Access, ne Quatsch, doch als Early Access Spiel, ja, entschuldige, ja. Genau, als Early Access Spiel. Wie ist denn jetzt aktuell die Lage? Also sagst du, da hat sich jetzt was zum Positiven getan, mittlerweile sind genug Leute drüber gestolpert, dass wir denken, cool, oder wie sieht's denn jetzt gerade aktuell aus?
Jetzt, ich muss nur einmal sagen, 20. August, so, ne? Ja. Zur Gamescom tatsächlich. Ja. Also das war auch nochmal irgendwie ziemlich krass. Es war eine super Erfahrung, aber auch super anstrengend.
Ja, das glaube ich.
ja, die Situation ist leider nach wie vor, es sind nicht so viele Verkäufe. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir total naiv sind. Ne? Ich meine, man hofft natürlich schon irgendwo, aber ich bin tatsächlich jemand, der auch eher negativ denkt und eher der Realist Wirklich? Ist als der Optimist. Krass. Aber irgendwie hatten wir trotzdem gehofft, so weil die Wishlist-Zahlen zum Ende hin echt hoch gingen und so, dass das vielleicht was werden kann, dass wir als Team einfach weiterhin Vollzeit daran arbeiten können mit den Erlösen. Mhm. Und das ist nun leider nicht der Fall. Also ich kann mich nicht beschweren, weil es wird verkauft. Es ist besser als unser erstes Spiel verkauft worden. Mhm. Und das Feedback ist zu 95% super. Und das finde ich ja auch krass, wenn man überlegt, dass wir so 50 Reviews haben und irgendwie drei davon sind vielleicht mal negativ. Also es scheint ja auch irgendwie was Gutes geworden zu sein. So. Und trotzdem ist es jetzt nicht was geworden, was, weiß ich nicht, irgendwie diverse Streamer aufgegriffen haben und das sich dann so ein Selbst verkauft oder so. Nach wie vor haben wir das Problem, dass uns noch nicht so viele Leute kennen. Und das ist nun mal jetzt auch so. Ne? Da mussten wir halt jetzt lange überlegen, okay, wie geht's jetzt weiter? Und das tat auch weh. Also wenn man irgendwie sehr lange und sehr viel Zeit und Arbeit und alles in so ein Spiel investiert, auch wenn man nicht irgendwie denkt, okay, das wird jetzt der krasse Erfolg, aber man hofft ja schon, dass da wenigstens so ein bisschen was zurückkommt. Da mussten wir erstmal jetzt irgendwie mit zurechtkommen. Und wir haben uns jetzt tatsächlich dazu entschieden, dass wir natürlich weiter, dadurch, dass wir im Early Access sind und damit ja auch ein Versprechen an die Spieler geben, so, dass das wird noch released als volle Version, werden wir daran weiterarbeiten, aber wir können es nicht mehr in Vollzeit machen. Das heißt, wir werden uns jetzt Jobs suchen, hoffentlich in Teilzeit, das wäre natürlich die beste Version, sodass wir dann halt nebenher noch dieses Spiel weitermachen können. Aber dieser Traum von mein eigenes Studio, ich kann Leute bezahlen und wir können das zusammen den ganzen Tag machen, der ist jetzt erstmal geplatzt.
Oder vielleicht zumindest pausiert. Vielleicht ist es ja diese Phase in der Nacht, wo man kurz aufwacht, ne, und denkt so, oh, ich habe richtig Durst, ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser, das ist der Teilzeitjob. Und dann schläft man ja auch wieder ein und dann kommt der Traum ja auch wieder. Auch das ist ja eine Möglichkeit.
Das stimmt natürlich, ne. Ja. Also unser Plan ist dann auch eher so, okay, wir machen halt jetzt Once Upon a Rockstar auch, ne. Wir bringen das jetzt zum Full Release. Wir haben ja auch noch so viele Pläne für dieses Spiel und so viele Dinge, die wir da einbauen wollen, ne. Das ist ja alles da. So, wir müssen jetzt nur Zeit und Geld irgendwie dafür finden und das heißt, es dauert jetzt einfach ein bisschen länger. Aber wir wollen ja danach auch weiterhin Spiele machen. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt kein Spiel hat, was ein totaler Erfolg ist, sondern dass man halt ein paar Spiele hat, die mäßige Erfolge sind, kann man sich ja trotzdem auch eine Basis aufbauen. Es müssen halt nur immer mehr Spiele werden, die dann halt regelmäßig Geld einbringen. Ne? Das ist jetzt auch so ein Ziel. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich brauche jetzt gerade auch eine Pause davon. Also ich möchte jetzt gerade auch erstmal so ein bisschen was anderes machen. Weil ich habe so viel da reingesteckt die letzten Jahre. Das waren jetzt 3 Jahre am Stück, wo ich auch wenig Urlaub und viel gearbeitet. Man kennt es halt als Selbstständiger, ne? Gemacht haben und ich muss jetzt auch irgendwie, glaube ich, erstmal eine Weile was anderes sehen, damit wieder dieser Spaß und diese Motivation zurückkommt. Und das hoffe ich halt sehr, dass ich jetzt mit einem Nebenjob, der vielleicht auch hoffentlich mal was ganz anderes ist, dann wirklich so abends dann so das Gefühl habe, okay, boah, ich will jetzt aber auch mal wieder Spiele machen, sodass dieses, was ich ja auch erzählt habe, so was mir so gut tut und was ich so schön finde, dass halt das Gefühl dann auch wiederkommt dazu, weil das ist leider im Moment nicht mehr da.
Ja. Das heißt, ich wollte gerade fragen, aber es klingt schon ganz danach, dieser Teilzeitjob befindet sich auch außerhalb von der Spielebranche und auch aus gutem Grund.
Ich muss gestehen, ich habe mich immer noch nicht hingesetzt und was gesucht.
Oder er soll.
Ich sträub mich.
Außerhalb. Ja.
Also klar würde ich immer noch gerne so programmieren. Ich glaube irgendwie so, weiß ich nicht, Softwareentwicklung, irgendwie sowas. Ja. Aber dann gerne auch für irgendwie, weiß ich nicht, eine Bank oder für Versicherung. Ne? Soll erstmal außerhalb sein, sodass ich halt wirklich gerade ein bisschen Abstand bekomme.
Ja.
Weil das war ein bisschen zu viel da. Ich habe ein bisschen zu viel von mir in diese Firma und in die Spiele und in dieses Hobby gesteckt. Es war trotzdem wirklich eine tolle Erfahrung und ich möchte das auch nicht missen. Und ich habe letztens auch schon in einem Podcast kam die Frage, so bereust du es, dass du damals den Weg gegangen bist? Und nein, tue ich nicht, weil das eine super Erfahrung war. Aber jetzt ist es Zeit für eine Pause und dann hoffe ich, dass ich da wieder mit der Liebe und der Motivation dazu dann irgendwann nochmal zurückkommen kann.
Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dass man sagt, als jetzt ein Studio, zumindest theoretisch, um Gottes Willen, wir finanzieren uns jetzt weiter erstmal durch Auftragsarbeiten. Das ist so leicht gesagt, weil dafür braucht man Aufträge und auch die Energie im Kopf dafür. Stand das jemals auf dem Zettel der Möglichkeiten oder, wie ich es jetzt ja schon raushören könnte, so ein bisschen, war dir und euch klar, wir wollen auch erstmal ein bisschen Abstand wieder zu dieser Arbeit haben?
Tatsächlich stand das schon mal an und wir haben auch rumgefragt und haben auch versucht, da so ein paar Aufträge zu kriegen. Aber da war leider schon so ein bisschen bei uns der Punkt, dass der Kopf dann nicht mehr wollte.
Ja,
also da hätten wir so viel Energie noch reinsetzen müssen, die nicht mehr da war. Weil wir haben leider wir wollten es ja auch, diese ganze Energie in dieses Spiel gesteckt und diesen Release. Und danach war erstmal wirklich so ein kleines Loch.
Ja,
und
ja.
Mittlerweile fällt es mir halt auch schwer, so ich weiß, ich müsste vielleicht auch mehr wieder Marketing, mehr Social Media machen, aber es fällt mir so schwer, mich da dran zu setzen gerade. Und so war es halt auch bei der Suche nach Auftragsarbeiten. Ich denke, hätten wir da irgendwie was gefunden, dann wäre das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit gewesen. Mittlerweile sind wir einfach jetzt schon so irgendwie durch, dass das gerade leider nicht mehr in Frage kommt. Und mittlerweile brauchen wir leider auch den Abstand.
Ja.
Was
ja.
total schade ist, ne? Ja. Also es ist ja nach wie vor ein Traumjob. Aber man muss halt wirklich auch dann auf sich gucken und auf sein psychisches Empfinden und ne, das ist halt immer das Wichtigste. Und das haben wir leider jetzt auch eine Weile sehr ignoriert.
Wenn wir nochmal, wenn das für dich in Ordnung ist, nochmal zu dem Spiel selbst zurückkehren, Once Upon a Rogue's Tale, und der Frage nachgehen, warum eigentlich das nicht so viele Menschen erreicht hat. Ist das für dich in Ordnung, wenn ich danach nochmal frage, oder sagst du dir, komm, ihr habt da jetzt gerade gar keine Lust mehr drüber zu reden?
Nein, können wir gerne machen.
Okay.
Also da kann ich.
Weil ich stehe nämlich, ganz kurz, weil ich stehe nämlich davor, um das nochmal zu sagen, auch so als jetzt jemand, der jetzt sich zwar beruflich mit Spielen beschäftigt, aber selbst kein Spiel alleine entwickelt hat und diese Seite wirklich kennt, so ein bisschen rätselnd davor, weil ich eben dieses Spiel ja schon kenne und gespielt habe und weiß, das ist nicht nur ein gutes Spiel, sondern auch ein hübsches Spiel. Also es hat auch Schauwerte, man bleibt, finde ich, dran hängen, wenn man so dran vorbei scrollt. Das sind für mich alles so Rahmenbedingungen, die erfüllt sind, damit Leute, die zumindest Lust auf dieses Genre haben, sich denken, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Und demgegenüber stehen dann aber so Realitäten wie, ich habe extra nochmal nachgeguckt, im Oktober diesen Jahres sind bis Oktober diesen Jahres sind im Jahr 2024 über 14.000 Spiele erschienen auf Steam. Und das sind jetzt schon mehr als im gesamten Jahr 2023. Mit anderen Worten, das sind sehr viele andere Titel, die auch Aufmerksamkeit verlangen. Und das könnte ich mir als eine der Ansätze erklären, dass einfach die anderen Spiele im Spielregal so viele sind, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass Menschen tatsächlich auf dieses Spiel stoßen. Liege ich da mit der Vermutung schon deiner Meinung nach ein bisschen richtig oder gibt es noch andere Gründe dafür?
Also definitiv, ne? Es werden immer, immer mehr. Es gibt ja auch immer mehr Studiengänge und immer mehr Game-Studenten, die dann auch ihre eigenen Spiele machen, die nach dem Studium gründen oder, ne? Also das hat sich in den letzten Jahren wirklich, also das so viel ist da jetzt passiert, weil ja aber auch die Möglichkeit immer mehr da sind. Ne? Du kannst ja auch als Person, die irgendwie gar nichts damit am Hut hat, kannst du dir ein paar YouTube-Tutorials angucken und kannst theoretisch dein erstes Spiel machen, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist mal dahingesagt. Aber und auf Steam kannst du ja mit 100 € kannst du dir halt einen Platz auf Steam kaufen und dein Spiel hochladen. Da wird dann noch geprüft, okay, kann man das überhaupt spielen? Ist das ein richtiges Spiel? Aber es wird ja gar nicht geprüft, ist das gut? Wird das Erfolg haben oder so? Da wird ja gar nicht mehr drauf geguckt. Ne? Das sind ja ganz viele Faktoren, dass es so viele Spiele gibt. Und das heißt ja auch, du musst laut sein. Und ich denke, dieses Lautsein können wir einfach nicht gut. Und da ist natürlich jetzt so die Überlegung, okay, dann sucht man sich halt jemanden, der das gut kann und für einen macht, aber es kostet natürlich auch wieder. So. Und wir haben es halt versucht, so auf Social Media halt Werbung dafür zu machen oder halt marketingmäßig dann Pressemeldungen zu schreiben, die rumzuschicken, Streamer anzuschreiben. Also da ist schon viel von unserer Seite aus passiert, aber es hätte deutlich mehr und deutlich besser sein können. So, und das sehe ich halt auch mit als Grund, weil heutzutage reicht es nicht, ein gutes Spiel zu machen. Du musst es halt auch den Leuten, ne, zeigen. Die müssen darauf aufmerksam werden. Ich denke, dass es schon auf Steam auch sehr viele gute Spiele gibt, die da einfach verrotten im schlimmsten Fall, weil man es nicht mehr aufgrund der Masse mitkriegt und weil die Leute nicht laut genug sind oder es nicht so gut können. Ich war halt schon immer nicht so gut da drin, irgendwie mich selbst zu präsentieren oder so die Dinge, die ich mache, irgendwie total den Leuten irgendwie in your face zu präsentieren. Und das muss man leider halt. Das ist leider ein Skill, den du in der Branche entweder selber lernen musst oder dir halt von anderen holst. Und ich denke, das ist ein großer Punkt.
Ja,
warum und es jetzt so ist.
Ja, und diese Bewerbung und das Aufmerksam machen, das ist halt auch einfach ein Fulltime-Job, ein eigener. Ja. Das merke ich ja sogar im Kleinen hier, bei meinem Podcast hier bei Okay Cool. Wenn ich mir überlege, also wie viel Zeit ich eigentlich investieren sollte, damit ich Leuten von diesem Podcast erzähle, das ist gar nicht drin. Also ich wüsste gar nicht, wie ich das noch machen sollte. Und das ist ja, wie gesagt, jetzt nur ein Podcast und kein Spiel, das ich gemacht habe, wo es noch wichtiger wäre. Also ich sitze hier da und höre dir zu und kann nur nicken. Das ist wirklich eine Position, da muss man eigentlich eine eigene Person draufsetzen, aber die muss natürlich auch bezahlt werden.
Mhm. Und wir hatten halt immer mal wieder gehofft, irgendwie Richtung Publisher da jemanden zu finden, weil das sind die, die da Erfahrung haben, die haben die Leute. Aber da hat sich nun mal auch leider nichts ergeben. Ja. Klar, ne, da hätte man jetzt auch sagen können, da hätten wir noch viel mehr Zeit rein investieren können. Aber da sind wir halt auch wieder an dem Punkt, irgendwann funktioniert es nicht mehr vom Kopf her.
Ja.
Außer man ist halt so total krass, ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die irgendwie 24/7 arbeiten können und da total drin aufgehen. Das sind wir nun mal einfach auch nicht.
Nee,
ne? Ja. Da könnte man jetzt auch sagen, okay, wenn ihr jetzt nicht so irgendwie Business-Leute seid, warum macht ihr das? Ja, wir wollten es halt probieren, wir wollten halt gucken und das machen, was wir gerne machen. So. Und wir haben es ja auch irgendwie 3 Jahre lang geschafft. Wir haben 2 Spiele rausgebracht, das ist ja auch irgendwie mehr als der Durchschnitt. Aber es hat halt trotzdem nicht funktioniert. Plus, man muss es halt auch sehen, der Roguelike-Deckbuilding-Markt, der boomt natürlich jetzt gerade auch, was ja wieder gut ist. Aber dadurch kommen natürlich auch jetzt sehr viele Spiele in dem Genre raus. Und klar hätten wir jetzt vor 2 Jahren sagen können, okay, dann sollten wir vielleicht doch nochmal eine andere Nische suchen. Aber selbst wenn du was Nischiges machst, ist das auch kein Garant dafür, dass du jetzt durchstartest.
Ja. Siehst du Potenzial darin, wenn der Early Access beendet ist und da Full Release kommt, dass da nochmal so ein zweiter Aufwind drin stecken könnte?
Also viele sagen, wenn der Early Access an sich schon nicht funktioniert hat, ist es sehr selten, dass die 1.0 funktioniert. Was ich jetzt nicht schlimm finde, also wenn jetzt nochmal irgendwie so viel käme wie jetzt beim Early Access, ist das schon okay. Ne? Also wie gesagt, es bringt ja Geld ein, es reicht halt nur nicht, um genug Leute zu finanzieren. Ich glaube, das kann, da könnten wir noch was rausholen. Wir müssen halt gucken, was unser, dieser Begriff ist immer so doof, aber unser Mindset dann sagt.
Ja,
wie viel wir jetzt Kapazität haben, da noch reinzupacken. Ne, das, was wir eh geplant haben, machen wir auf jeden Fall. Aber alles darüber hinaus muss sich halt zeigen, wie wir das mental auch schaffen, wie viel Energie wir diesem Spiel noch geben können, weil es uns halt doch jetzt sehr viel Energie gesaugt hat. Aber ich denke, dass das nochmal ein kleiner Spike sein könnte. Ob das jetzt der Riesenerfolg daraus wird, da will ich, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken, ich will ja am Ende auch irgendwie nicht wieder enttäuscht sein. So, weil ich hatte doch am Ende, so die Wishlist-Zahlen sahen wirklich ganz gut aus und ich hatte wirklich dann doch zur Gamescom Hoffnung, das könnte was werden. Und dann ist es aus so vielen diversen Gründen. Ne? Es ist auch im Moment, die Leute sind leider auch so ein bisschen kauffaul im Moment. Das höre ich bei anderen auch. Die Wishlist-Zahlen sind super, aber das generiert halt weniger Käufe, als man normalerweise kalkuliert.
Ja.
Deswegen will ich da, glaube ich, auch im Moment jedenfalls so jetzt gerade gar nicht so viel Hoffnung drauf setzen.
Es klingt auf jeden Fall, wenn ich das aus der Ferne so sagen darf, sehr gesund und überlegt dann zu sagen, okay, wir nehmen jetzt hier erstmal ein bisschen Abstand davon und geben uns so ein bisschen zurück ins Sicherheitsnetz, machen vielleicht beruflich auch ein bisschen was anderes, um mal wieder zu frischen Kräften zu kommen. Das klingt, wie gesagt, jetzt aus der Ferne, ganz vorsichtig gesagt, nach einer sehr klugen Entscheidung, statt zu sagen, okay, wir gehen jetzt in die Minen, wir arbeiten jetzt hier so lange an dem Ding, ohne jeweils unsere Familien zu sehen, bis da jemand sagt, geil, das wird gekauft. Es klingt gesund, was ihr da vorhabt.
Ja, das sage ich mir dann auch. Es gibt leider den Teil, der sagt, ja, irgendwie haben wir es halt nicht geschafft. So. Den muss ich so ein bisschen runterdrücken, weil wir haben was geschafft.
Ja,
und das muss ich mir halt auch immer wieder sagen. Ja. Das ist ja da. Die Leute, die es spielen, die mögen es. Wir haben ein paar wirklich tolle Streamer jetzt auch kennengelernt, die richtig Spaß daran haben.
Ja.
Wir haben jetzt, ne, also es ist ein Erfolg. Es ist nicht der Erfolg, den wir gehofft hatten oder der Erfolg, den wir bräuchten, dass die Firma weiter so sein kann, wie sie jetzt gerade ist, aber es ist ja trotzdem ein Erfolg und da muss ich dann immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber so wie du es auch sagst, ne, es klingt halt irgendwie erwachsen, da jetzt sozusagen, wir nehmen uns den Abstand. Ja. Es ist halt, ne, kennen wahrscheinlich einige so, ne, dass man so und so dann denkt und irgendwie darauf achten muss, dass man dann nicht irgendwie zu schlecht über das, was man da geschafft hat, denkt. Und das ist im Moment gerade noch so die Schwierigkeit.
Ja. Vielleicht ist man auch noch zu nah dran und braucht noch mal ein bisschen, kann ich mir auch vorstellen. Aber wie gesagt, ich will ja auch keine Ferndiagnose machen. So gut kenne ich dich jetzt auch nicht, auch wenn wir uns ja jetzt schon eine Stunde unterhalten haben. Ich habe dich ja schon längst durchleuchtet. Deswegen, nein, Quatsch, deswegen will ich da auch gar nicht irgendwie jetzt viel reininterpretieren. Aber ich kann es mir einfach nur vorstellen, dass das, was mich noch interessieren würde, jetzt vielleicht zum Ende unseres Gesprächs, gehst du denn auch mit einem Wunsch aus diesem Kapitel raus, einem Wunsch zum Beispiel, also auch ganz naiv einfach gewünscht, an die Plattform Steam zum Beispiel, weil du vielleicht die jetzt gesehen hast oder die Erfahrung gemacht hast, Mensch,
es bräuchte irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, Spotlight-Programm, um eben Spielen wie euch diese Aufmerksamkeit zu verschaffen, weil die Konkurrenz so gigantisch ist, oder gehst du raus mit einem Wunsch an, weiß ich nicht, die Spielepresse, dass du sagst so, hey, wäre schon cool, wenn ihr vielleicht noch mehr Augen habt auf die kleineren Spiele, die drohen unterzugehen. Gibt es da etwas, was du so im Kopf mit dir herumträgst? Ganz egal, wie gesagt, wie realistisch das nun ist.
Also klar, der Wunsch ist halt immer auch, dass man auch auf die kleineren guckt. Ich meine, da gibt's, also da muss ich auch sagen, ne, Steam, klar, das, die pushen natürlich die Großen, aber es gibt halt schon Möglichkeiten. Und da hatten wir ja auch Glück, dass wir sind ja nicht komplett untergegangen unter diesen 12.000 Spielen oder was du da gesagt hast. Ne? Ja. Da gibt's ja auch Möglichkeiten. Aber ja, irgendwie, ja, so der Wunsch an die, an die Branche, dass man halt irgendwie allen nochmal eine Chance gibt und nicht immer nur diesen großen Spielen hinterher. Wobei ich da auch, also wenn ich das so sage, habe ich auch das Gefühl, das wird ja, geht ja alles in die Richtung. Also wie viele sagen ja mittlerweile auch, nee, ich will eigentlich nur noch Indie-Games spielen, weil ich gar keine Lust mehr auf die großen Spiele habe. Also der Weg ist ja richtig. Ich finde das gerade eine super schwere Frage, ich sagen.
Ja.
Ja, vielleicht der Wunsch nochmal an Deutschland als Games-Standort da noch mehr zu helfen, weil jetzt zum Beispiel ja die Games-Förderung aus Deutschland war jetzt ja auch lange wieder leer und jetzt überlegen sie, ob man da erst Summen anbietet, die für kleine Studios gar nicht möglich sind. Also vielleicht da eher nochmal, dass man nochmal guckt, dass Deutschland wirklich diese Spielebranche nochmal mehr pusht und nochmal mehr unterstützt, weil das so ein Riesen, also so eine Riesenbranche ist mit so viel Gewinnmöglichkeiten und die immer noch übersehen wird, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern. Also da ist, glaube ich, eher so der Wunsch nochmal, dass da auch die Politik nochmal wieder mehr drauf schaut und halt auch dann diesen kleinen Firmen wie uns mehr Möglichkeiten gibt und nicht irgendwie, weiß ich nicht, die nächsten Millionen in Ubisoft reinpumpt, sondern auch mal, ne, da gibt's immer schon, ne, muss ich auch fairerweise sagen, es gibt ja Möglichkeiten, aber da könnte es definitiv, also es ist definitiv ausbaufähig.
Ja, Wunschzettel ist notiert. Gut, dass bald Weihnachten ist. Ich werde mein Bestes geben, das weiterzuleiten an die entsprechenden Stellen. Mehr kann ich nicht tun, aber ich habe dir gerne zugehört. Nicht nur beim Äußern des Wunsches, sondern auch beim Erzählen deiner Geschichte. Wirklich, mir bleibt nur ein ganz großes Dankeschön zum einen für die Offenheit und das Erzählen und dass ihr dieses Spiel gemacht habt. Und zum anderen drücke ich so doll die Daumen für die Zukunft. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ach, danke. Das ist echt, echt schön. Also mich freut es auch total, weil man merkt einfach so dein Interesse und es macht total Spaß, mit dir einfach darüber zu reden. Und es ist ein schönes Setting auch, trotz wie es jetzt gerade bei uns gelaufen ist, dass du trotzdem immer mit positiven Worten kommst. Und es macht mir auch sehr viel Spaß gemacht, hier Gast bei dir zu sein. Vielen Dank da nochmal für die Einladung.
Du, das freut mich wirklich sehr. Das freut mich sehr zu hören. Wie gesagt, ich werde alle Daumen drücken. Ich habe ja auch noch zwei Kater, die haben auch nochmal 4 Pfoten insgesamt, also 8 Pfoten und 2 Daumen. Was soll schiefgehen, frage ich mich, oder?
Das stimmt.
Ich drücke, wie gesagt, die Daumen. Ich wink dir zu. Ich bin mir sicher, wir werden uns in Zukunft zu einer anderen Gelegenheit wieder hören, ob jetzt hier vor dem Mikrofon oder ohne. Darauf freue ich mich.
Ich mich auch. Ich werde auch in der Games-Branche unbedingt bleiben wollen. Ne?
Das ist gut. Das ist
dazu halt auch.
Das ist schön.
Ich will diese Messen und alles gar nicht missen.
Das ist schön. Da bin ich sehr froh drum. Da würde auf der Gamescom 2025 was fehlen, wenn der Mittwoch nicht wieder mit so einem strahlenden Gespräch beginnt. Ohne Witz, ich ging da weg und dachte mir, toll, also wenn jetzt jeder Tag so wird, das war richtig ansteckend. Das war wirklich schön.
Oh, das freut mich. Danke dir.
Na, sehr gerne. Du, ich wink dir zu. Wir hören uns.
Bis dann.
So, vielen Dank an Sarah nochmals für ihre Zeit und die Offenheit und das Gespräch selbst und auch natürlich ein großes Dankeschön an euch da draußen für eure Treue, für euer neugieriges, frisch dazukommen, je nachdem, was eben zutrifft und für eure Unterstützung natürlich auch entweder in Form von angehörter Podcast, aber auch finanzielle Unterstützung. Man kann OK Cool bei Steady supporten. Mit einem 5er im Monat seid ihr dabei und bekommt dann nicht nur ein schönes, warmes Gefühl in der Magengegend, weil ihr unabhängigen Spielejournalismus unterstützt, sondern weil ihr euch auch frische Formate in den Podcatcher geschaufelt habt. Jeden Dienstag und Freitag erscheinen Folgen exklusiv für alle Supporter. Und das sind ganz bunte Formate, Reviews, Spielebesprechungen, Diskussionsformate, Audioreportagen oder ganz verrückte Experimente. Wir sind da ziemlich kreativ hier unterwegs, sage ich mal, im coolen Laden von OK Cool. Oh je, es ist späte Stunde, Leute. Ich leg mich gleich ins Bett. Vielleicht aber auch direkt auf den Boden, gucke ich mal. Ich habe sehr schöne Teppiche. Naja, ist alles in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr euch das mal anguckt. Könnt ihr auch jederzeit wieder kündigen, da passiert ja nicht viel. Guckt doch einfach mal. So. Und nun, tschüss.